Der Kanzler einer deutschen Hochschule ist der Leiter der Verwaltung und Mitglied des Rektorats bzw. Präsidiums. Er ist Dienstvorgesetzter des nicht wissenschaftlichen bzw. nicht künstlerischen Personals und zuständig für den Haushalt, die Liegenschaften sowie für Rechts- und sonstige Verwaltungsaufgaben. Soweit die Aufgaben- bzw. Tätigkeitsbeschreibung laut Wikipedia. Hier im Studio der PH Freiburg begrüße ich jetzt Hendrik Büggeln, Kanzler der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Hallo, Herr Büggeln.
Guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Inwieweit sind Sie denn einverstanden mit dieser Arbeitsbeschreibung, die Wikipedia für das Amt des Kanzlers bzw. der Kanzlerin gibt?
Ja, das trifft schon zu. Es ist natürlich ein bisschen technokratisch formuliert, auch wenn das durchaus eine Sprache ist, die Kanzlerinnen und Kanzler verstehen und mögen, kann man es vielleicht etwas anders wenden. Eine Hochschule hat ja eine gesetzliche Aufgabe. Dass die wahrgenommen werden kann, muss der Kanzler gewährleisten, aber gleichzeitig auch, dass alle, die in der Hochschule arbeiten, das aus ihrer subjektiven Perspektive auch motiviert und befriedigend umsetzen können. Wir müssen es unter einen Hut bringen, dass rechtskonform gehandelt wird, betriebswirtschaftlich einigermaßen vernünftig, gleichzeitig aber wissenschaftsadäquat und transparent, also so, dass für alle nachvollziehbar ist, warum man sich an welche Vorgaben eben auch in einer Hochschule halten muss.
Das klingt gigantisch. Was würden Sie denn sagen, welche Fähigkeiten so eine Kanzlerin oder so ein Kanzler besonders dann braucht?
Ja, wenn Sie sagen gigantisch, wir sind ja keine Riesen, sondern ganz normale Menschen, das ist auch gut so. Insofern, ich würde sagen, vor allem Prioritätensetzung. Aha. Man muss sehen, was ist wirklich wichtig, objektiv, wo liegen die Prioritäten der Hochschule, wofür muss man die endlichen Ressourcen einsetzen und natürlich auch ganz subjektiv bezogen aufs eigene Zeitbudget. Man muss erklären können, was man tut und was man warum nicht tut.
Das heißt also Transparenz schaffen.
Transparenz ist wichtig. Ich glaube, damit macht man sich das Leben leicht, weil man kann als Kanzler natürlich ein bisschen zwischen die Stühle geraten, weil man Zwänge umsetzen muss in der Hochschule, die von außen kommen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man das erklären kann, dann findet man auch Verständnis und dann funktioniert das besser, als wenn man einfach seine gesetzlichen Befugnisse umsetzt und sagt, wir tun das, wir lassen das.
Haben Sie da vielleicht ein Beispiel dafür, für so einen Zwang, der von außen kommt und den Sie dann nach innen sozusagen vermitteln mussten?
Naja, ganz zum Beginn meiner Amtszeit hat das Land ja die Studiengebührenregelungen reformiert und der Hochschule sind 1,5 Millionen weggefallen im laufenden Haushalt. Und dann war es natürlich.
Das ist sehr viel für die PH, weil wir eine kleine Hochschule sind.
Das ist sehr viel für die PH, vor allem wenn man sich den disponiblen Haushalt ansieht. Der Löwenanteil ist ja per se durch Personalkosten langfristig gebunden. Unser Haushalt liegt bei ungefähr 25 Millionen Euro mit allen Drittmitteln und so weiter. Damals war es noch weniger, also das ist sehr viel. Und da ging es darum, relativ schnell unter Einbindung der Protagonisten in der Hochschule, in Fakultäten und den Instituten, auch der Studierenden zu diskutieren, wo kann man Abstriche machen, wo setzt man weiterhin Prioritäten, wer gibt was von seinen Rücklagen, von seinem Ersparten her. Das war ein relativ mühsamer Prozess, der dann aber in ein Modell gemündet ist, das wir heute noch zur Mittelverteilung nutzen und das im Großen und Ganzen akzeptiert ist.
Und das heißt also, dass Sie dann weniger einsame Beschlüsse fällen, sondern versuchen, das doch wirklich auch mit den Gremien oder mit den Betroffenen zu diskutieren.
In dem Maße, in dem das möglich ist. Allerdings, Sie fragten ja, was ist wichtig für das Amt? Man muss auch, wie soll ich sagen, mental in der Lage sein, in letzter Konsequenz Entscheidungen zu treffen, so wie man sie für richtig und erforderlich hält. Man darf, glaube ich, nicht der Versuchung erliegen, alles zu delegieren und zu hoffen, einen Konsens zu finden. Man muss von der Entscheidung überzeugt sein und man wird eben auch dafür bezahlt, dass man die rechtlichen Rahmenbedingungen konsequent einhält. Das ist nicht immer in letzter Konsequenz jedem zu vermitteln, das muss man dazu sagen.
Welcher Bereich ist denn für Sie persönlich sehr zentral innerhalb Ihres Tätigkeitsfelds?
Letztlich das Thema Personal. Das Berufungsgeschäft, also die Gewinnung von Nachwuchshochschullehrern und Hochschullehrern und die Besetzung von Positionen in der Verwaltung. Mit dem Mittelbau haben wir jetzt weniger zu tun im Rektorat, also mit den akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Davon lebt letztlich eine große Institution, gerade eine im Bildungsbereich, dass wir die richtigen Leute gewinnen, die hier etwas erreichen wollen und unter den Rahmenbedingungen, die wir bieten, auch erreichen können.
Und brauchen Sie da eine besonders gute Nase Sind Sie als Headhunter unterwegs? Wie muss man sich das vorstellen?
Headhunter würde ich nicht sagen. Wir entscheiden ja nicht in letzter Konsequenz, aber man setzt etwas Prioritäten. Welchen Bereich baut man aus? Wem gibt man Geld? Da soll man sich ja in Maßen auch an objektiven Kriterien orientieren, was natürlich im Personalbereich nicht immer geht. Trotzdem glaube ich, da sind uns in letzter Zeit doch ganz gute Entscheidungen gelungen.
Jetzt habe ich nochmal in Wikipedia gestöbert und habe so eine kleine geschichtliche Äußerung, also wie war das Amt Kanzler an den Universitäten eigentlich geschichtlich begründet gefunden? Ich lese das gerade nochmal vor. Historisch ist der Kanzler der Vertreter des Kaisers oder des Papstes, der die Universität gestiftet hat oder ihre Einrichtung genehmigt hat. Später dann auch der Vertreter des Landesherrn bzw. der Staatsregierung. Nun sind Sie nicht dem Papst und dem Kaiser verantwortlich, aber die baden-württembergische Landesregierung, der gegenüber sind Sie natürlich verantwortlich. Wie viel Abhängigkeit besteht da versus Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit?
Das Interessante ist ja, wenn ich da bei Wikipedia noch mal kurz anknüpfen darf, dass sich das Amt des Kanzlers eigentlich wandelt. Ursprünglich ist der Kanzler ganz im Sinne von Bologna, also dem heutigen Bologna, eigentlich der für die Qualitätssicherung und für die europaweite Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse zuständig ist.
Das muss man vielleicht kurz erläutern. Bologna ist ein großer europäischer Prozess gewesen, wo man versucht hat, Bildungsabschlüsse innerhalb Europas vergleichbar zu machen, um zu ermöglichen, dass Studierende und auch Personal leichter austauschen kann.
Und im Mittelalter, als die ersten Universitäten gegründet wurden, gab es ja nur eigentlich eine Institution, die europaweit gerade im Bildungsbereich Gestaltungsmöglichkeiten hatte. Das war die, Klammer auf, katholische, Klammer zu, Kirche. Deshalb der Rekurs auf den Papst. Und der Kanzler war damals der Einzige, der die akademischen Grade verleihen durfte. Also etwas, womit wir heute überhaupt nichts mehr zu tun haben. Also der verlieh nach erfolgreicher Prüfung die Licentia ubique docendi, also das Recht, an allen Universitäten des Abendlandes Vorlesungen zu halten. Und damit hat er natürlich gleichzeitig im Auftrag der Kirche geschaut, dass da keiner mit dieser Kompetenz ausgestattet wird, der vielleicht dogmatisch nicht so reinpasst. Und im Zuge der Territorialisierung ist der Kanzler in die Hochschule reingewachsen als Aufsichtsbeamter. Walter Jens nennt das sehr schön in seiner Geschichte der Universität Tübingen das Auge des Fürsten. Das hat sich jetzt seit der Jahrtausendwende wieder etwas verschoben, da der Kanzler ja nicht mehr ein vom Ministerium ernannter Beamter ist, sondern zwar im Einvernehmen mit der Ministerin, aber von den Gremien gewählt wird.
Also mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit gegenüber der heutigen Aufsichts- oder des heutigen Aufsichtsgremium der Landesregierung.
Ein Stück weit ja, aber es ist eine gewisse Zwitterstellung. Man ist zwar von den Gremien abhängig, weil man gewählt oder wiedergewählt oder auch nicht wiedergewählt wird. Gleichzeitig hat man aber immer noch die Aufsichtsfunktion wahrzunehmen. Das heißt, wenig prosaisch Beauftragter des Haushalts. Das schließt aber auch die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung ein. Die Aufgabe hat man, die Kompetenz hat man auch. Das kann ein bisschen ungemütlich werden und da bin ich wieder dabei. Es ist wichtig, dann beiden Seiten zu erklären, warum man wie entscheidet.
Und das erklären Sie auch der Landesregierung?
Das muss man auch der Landesregierung erklären, wobei die Landesregierung muss natürlich nicht immer zuhören, weil wir haben einen hierarchischen Verwaltungsaufbau, aber wir haben erfreulicherweise ein gutes Verhältnis zum Wissenschaftsministerium und ja auch eine Ministerin, die von der Materie was versteht.
Und die manchmal auch ein offenes Ohr hat von dem, was jetzt, sagen wir mal, von der Basis, könnte man jetzt ja fast sagen, ja, also von den Universitäten, Hochschulen und so weiter, ihr angetragen wird?
Ja, sie ist Sachargumenten zuständig, zugänglich. Das muss man sicherlich lobend zur Kenntnis nehmen.
Jetzt haben Sie jüngst ein Amt zum Amt bekommen, nämlich Sie wurden gewählt zum Sprecher der Kanzlerinnen und Kanzler der Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg und das Ganze auf 3 Jahre. Zunächst mal Gratulation dazu. Was ist denn die Aufgabe eines solchen Sprechers?
Vielen Dank. Wir haben ja in Baden-Württemberg alles in allem über 50 Hochschulen. Das heißt, auch unter der Ebene des Ministeriums ist es zweckmäßig, sich ein bisschen zu koordinieren, und das ist so organisiert, dass das die Hochschularten machen, also in unserem Fall die 6 pädagogischen Hochschulen. Das ist bei uns auch besonders zweckmäßig geboten und nützlich, da wir alle relativ kleine Verwaltungen haben, es also auch Sinn macht, seine Kompetenzen zusammenzuführen, Schwerpunkte zu bilden, sich abzusprechen, sich auch bei Wünschen, Forderungen, Anliegen gegenüber dem Ministerium zu positionieren und abzustimmen. Die Arbeit ein bisschen zu koordinieren, die gemeinsamen Sitzungen, wir treffen uns 5-6 Mal im Jahr, vorzubereiten und nachzubereiten und für die Hochschulart gegenüber dem Ministerium als Ansprechpartner aufzutreten, das ist die Aufgabe des Sprechers.
Gibt es da manchmal auch Konkurrenzen unterhalb? Also ich könnte mir vorstellen, wenn es um Drittmitteleinwerbung geht, wenn es irgendwas geht, wo die Landesregierung verteilt, inwieweit ist es immer ein spannungsfreies Miteinander gegenüber dem Ministerium oder ist da manchmal auch so, sagen wir mal, ein Arbeiten gegeneinander da?
Natürlich gibt es Konkurrenzen, das soll ja auch so sein. Das ist auch anregend und fruchtbar, gibt es ja in der Hochschule auch, wenn Geld verteilt wird, und das setzt sich nach oben fort. Wir haben, glaube ich, zwischen den Kolleginnen und Kollegen ein sportliches Verhältnis, was das betrifft. Also wir können trennen, wo wir im besten olympischen Sinne konkurrieren und wo wir sinnvoll zusammenarbeiten. Das funktioniert eigentlich sehr gut und das ist angenehm bei der Wahrnahme dieser von Ihnen kurz vorgestellten Funktion, sonst kann das etwas stressig werden. Und sonst kann es auch undankbar sein, für alle sprechen zu müssen, wenn nicht alle hinter einem stehen. Aber das läuft sehr gut nach den Erfahrungen der letzten Jahre.
Zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Was sind denn die dringendsten nächsten Aufgaben und Herausforderungen für Sie?
Sie wissen ja, wir haben letztes Jahr einen Hochschulpakt abgeschlossen mit der Landesregierung, der unsere Finanzierung im Großen und Ganzen bis 2020 festschreibt. Nach dem Hochschulpakt ist vor dem Hochschulpakt. Es gilt jetzt also schon wieder, sich aufzustellen, sich über Schwerpunkte Gedanken zu machen und Verhandlungen vorzubereiten. Und dann bei uns speziell im Haus bauen, bauen, bauen. Das ist ein ganz trübes Feld.
Ja, ich hoffe, dass Sie im Trüben nicht fischen müssen, sondern dass aus dem trüben Feld auch ein sehr kreatives und schönes Feld wird. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank.